Guten Morgen von meiner Seite aus. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Warum muss ich einschalten? Funktioniert's? Ja. Keine Angst, ihr müsst keinen Film raten. Es ist kein Schauspieler. Ist ein, sage ich jetzt mal, hübscher, ansehnlicher Mann. Wie würdet ihr ihn beschreiben, wenn ihr dieses Bild so sieht? Sympathisch? Zufrieden? Noch jemand? Glücklich? Ich werde euch ein paar Sätze aus seinem Leben vorlesen. Das ist Thomas Hartung. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere schon mal was über ihn gehört. Von ihm stammt folgender Satz: Wenn du gewinnen willst, musst du mich totschlagen. Raunte Hartung schon als Teenager seinen Kontrahenten auf dem Schulhof zu. Dieser Zorn und die grimmige Entschlossenheit entwickelten sich bei ihm bereits in der Kindheit. Mein Vater schlug damals meine Mutter. Diese konnte sich nicht wehren und ließ es an uns Kindern aus, erzählte er, da die Eltern unfähig waren, eigene Probleme aufzuarbeiten, instrumentalisierten sie ihre Kinder. Eines Tages drohte seine Mutter ihrem jungen Sohn sogar mit Selbstmord, und du bist daran schuld. Ich denke, keine größere Hypothek kann man in das Leben eines Menschen hineinlegen mit solchen Sätzen. Auch vom Vater gab es nur stets negative Aufmerksamkeit, häufig in Form von psychischer Gewalt. Von da an war ich stets Opfer in der Schule, wurde ich von den Größeren fast täglich gedemütigt, doch mit 10 habe ich mich dann gewehrt. Da habe ich 2 Jungs platt gemacht. Plötzlich begegnen ihm die Mitschüler mit Respekt, die zwar nur auf Angst basierte, doch das war ihm lieber, als selbst weiter Opfer zu sein. Mit 15 Jahren schlug ihn sein Vater zum letzten Mal. Alter Mann, was ist denn los? Ich dachte, du willst mich totschlagen, entgegnet ihm Hartung damals. Hast du keinen Saft mehr in den Knochen? Er war bereit, seine Seele zu opfern, um wie ein König zu leben, sei es auch nur für ein Jahr. Die Chance bot sich ihm kurz darauf, als er über einen Freund, Igor, in der Unterwelt besser bekannt als der Pate von Riga, kennenlernte. Für diesen klaute er fortan Autos, das im großen Stil. Über 100 exklusive Autos verschoben er und seine 54 Köpfe starke Bande. Und unter ihnen befand sich ein Mann namens Dieter, übrigens auch sein Papa hat Dieter geheißen. Und er hat ihm die Rolle als Anführer streitig gemacht. Angestachelt von seinen Bossen exekutiert Thorsten Hartung den Rivalen am 20. Juni 1992, der Tiefpunkt seines Lebens. Wenig später wird Hartung von Interpol festgenommen und es folgten fast 5 Jahre Isolationshaft. Insgesamt wird er in seinem Leben 22 Jahre im Gefängnis zubringen. Was ist das für eine Hypothek, die ein Mensch mitnimmt? Schuldig geworden an anderen? Auch andere sind schuldig geworden an ihm. Er hat nichts anderes gelernt als Gewalt. Und das, was er gelernt hat, setzt er mit großer Brutalität auch durch. Es hat mich erschüttert, dass sowas passiert und doch tagtäglich bei uns in unseren Häusern stattfindet. Dass Menschen nicht in der Lage sind, andere Menschen zum Guten hin zu erziehen. Und er wird an einer Stelle mal in seinem Leben sagen, ich habe mich als den bösesten Menschen kennengelernt, den es gibt auf dieser Welt. Ich möchte mit euch heute einen Psalm betrachten, von dem eine ganz, ganz, ganz bekannte Persönlichkeit die Rede ist, nämlich von König David. Und viele wissen es vielleicht, man verdrängt es eigentlich gern, man hört eigentlich immer nur die guten Zeiten, was er an tollem, ein von Gott geliebter Mensch, wo berichtet wird von ihm, wie er als Mensch von Gott geliebt wird, wo er große Taten begeht, wo er große Siege erringt. Aber man schaut sehr wenig in diese dunklen Stunden seines Lebens hinein. Ich habe mal dieses Bild ausgepackt, das oder gefunden, das packt eigentlich oder prägt eigentlich so diesen Gedanken, den wir heute Morgen auch betrachten. Psalm 51, Vers 1, dem Vorsänger, ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Da geht ein ganzes Stück voraus, was hier passiert wird, was eigentlich hier vorausgesetzt wird. David schreibt diesen Psalm und er nennt hier den Vorsänger, er nennt hier den Prophet Nathan, der zu ihm kam, und er nennt hier die Bathseba, zu der er eingegangen war. In 2. Samuel Kapitel 11, da lesen wir etwas von der Vorgeschichte, was passiert ist. Und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David, Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Normalerweise müsste der König mitziehen an vorderster Linie, an vorderster Front, um seinem Volk, seinen Soldaten ein gutes Beispiel zu geben und voranzugehen. David aber blieb in Jerusalem. Und was macht er da? Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand. Interessant, er steht am Abend von seinem Lager auf. Was hat er den ganzen Tag gemacht? Der ist nur im Bett liegen geblieben. Ein guter Partner wird sagen, der lag nur im Milchstrom. Und auf dem Dach, er ist also aufgestanden und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelt. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin, erkundigte sich nach der Frau und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter des Eliams? Die Frau Urias des Hethiters. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade von ihrer Unreinigkeit gereinigt und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Was passiert hier? David schaut mit seinen Augen vom königlichen Palast herunter und sieht eine nackte Frau. Und scheinbar muss sie ihm gefallen haben, was er da gesehen hat. Und ganz kurz entscheidet er, die muss ich haben. Er fragt sogar noch nach, wer sie ist und erfährt dabei, dass es eine verheiratete Frau war. Wie wir später hören werden, ist es die Frau von Urias, einem seiner Soldaten, die für ihn kämpfen. Also, die Frau muss her, sie wird abgeholt, wahrscheinlich in einer Kutsche oder in einer Sänfte hergetragen, damit man jetzt sieht, wer da jetzt sich dahinter verbirgt. Und er holt sie sich in den Palast und liegt bei ihr, er schläft mit ihr. Mensch David, was tust du da? Du bist ein König, hast du deine sexuellen Gefühle nicht im Griff? Was tust du da? Warum machst du das? Ich möchte euch an dieser Stelle jetzt nicht dazu auffordern, dass wir moralisieren, dass wir sagen, das, was der David getan hat, das kann mir nicht passieren. Ich bin darüber erhaben. Ich habe alles unter Kontrolle. Wir sehen aber, dass David es nicht unter Kontrolle hatte. David holt sich das, was ihm nicht zusteht. Er hätte viele andere Frauen haben können, aber nicht diese verheiratete Frau. Er mischt sich in die Ehe ein. Eine Vergewaltigung, kann man nicht sagen. Aber er nimmt sich das, was er will, was er sieht. Er holt sich das, um sich zu befriedigen. Aber Gott lässt ihn da aus dieser Situation nicht raus. Die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten und sagen, ich bin schwanger geworden. Gott lässt ihn nicht raus. Schon damals weiß man, dass 9 Monate lang ein Kind, das gezeugt wurde im Bauch der Frau, bevor es zur Geburt kommt, man zubringen muss. Und David erlebt eine ganz bestimmte Situation. Er hat die Situation jetzt doch nicht mehr im Griff. Es passiert irgendwas, was er nicht mehr halten kann. Gott lässt zu, dass die Frau schwanger wird. Und jetzt hat er die Situation doch nicht mehr im Griff. Aber wir kennen ja David, er ist ein ganz Schlauer. Er lässt jetzt den Uriah, den Mann dieser Frau, von der Front holen. Und er macht es ganz, ganz, ganz fies. Er lässt ihn da antreten und sagen, na, wie sieht's aus an der Front? Eigentlich hätte der Heerführer sagen müssen, aber er holt sich jetzt nur diesen Soldaten her. Ja, und der Uriah berichtet halt, ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ja, okay, bin zufrieden mit dir, Uriah, jetzt gehst du heim zu deiner Frau und bevor du dann wieder losziehst, kommst du nochmal bei mir vorbei, ich gebe dir Wünsche mit. Aber dieser Soldat ist ein total loyaler Soldat gegenüber seinem Herrn, seinem Dienstherrn, dem David. Und er legt sich in der Garnison über Nacht zum Schlafen. Er geht nicht zu seiner Frau. Und als das dem David berichtet wird, na, da geht natürlich die Kinnlade runter. Also an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Die eigenen Gedanken, das eigene Vorhaben ist schon durchkreuzt. Und wieder versucht David eine List. Er lässt sie nochmal antreten und er macht den Uriah besoffen. Aber selbst in diesem Betrunkensein fällt dem Uriah nichts Besseres ein, als wieder in der Garnison zu übernachten. Dann, nächsten Tag, David merkt, oh, das führt nicht zum Ziel, meine List. Er schreibt etwas, er gibt Befehl an den Joab, dass dieser Uriah an einer exponierten Stelle in der Schlacht aufgestellt wird, damit er ja sicher zum Tode kommt. Und das Perfide an diesem Plan ist, dass er ihm diesen Brief noch mitgibt. Er schickt diesen Uriah in den Tod mit seiner eigenen Botschaft. Also schlimmer geht es nicht mehr. Dieser Uriah, es passiert dann, was passieren musste. Dieser Uriah reist ab mit dieser Botschaft, gibt sie dem Joab und der natürlich nicht faul, lässt das ausrichten oder lässt auch tun. Der Uriah kommt zu Tode. Das ist die Vorgeschichte zu diesem Psalm. Aber Gott lässt sich damit nicht hinters Licht führen. Es geschieht eine Beauftragung des Nathans. Und das liest sich, ich lese es euch vor. Dieser Nathan hat ein richtiges Problem. Er muss nämlich eine Botschaft verpacken, eine sehr unangenehme Botschaft, und muss sie dem König David unter die Nase reiben. Wenn er also jetzt direkt vorgehen würde, kann sein, dass die Soldaten rechts oder links, die den König beschützen, vielleicht unter Umständen dann dazu beauftragt werden, dass der Prophet Nathan ums Leben kommt. Er hat eine sehr geschickte Lösung gefunden. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren 2 Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es so, dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Er aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher, schlief in seinem Schoß und hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von dem seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Und jetzt könnte man fast meinen, David springt aus seinem Sessel hoch, 1,20 Meter in der Luft. Da entbrannte der Zorn David sehr gegen den Mann Und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vierfältig bezahlen, weil er dies getan hat und kein Erbarmen geübt hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Das ist die Vorgeschichte zu diesem Satz. Und ich bin froh, dass das in diese Geschichte in der Bibel steht. Und nochmals, wir dürfen uns nicht darüber hinwegsetzen, dass wir sagen, das, was der getan hat, der David, das kann mir nicht passieren. Ihr seht, es ist einem besseren Mann als David passiert. Ich lese euch ein paar Verse aus diesem Psalm 51 vor. Für mich ist es sehr wichtig zu erkennen, dass David das geschrieben hat, dass er ganz bewusst auch diesem Vorsänger Anweisungen gegeben hat, dass er selbst sagt, das ist mein Psalm, und dass er auch den Grund dieses Psalms, warum er ihn geschrieben hat, genannt hat, weil Nathan gekommen ist und mir im Grunde genommen meine Sünde aufgezeigt hat. Ich habe überschrieben das ganze Thema Schuld und Sühne. Schuld und Sühne kann vielleicht der eine oder andere noch im Ohr haben oder im Auge. Schuld und Sühne ist der Titel eines Buches von Dostojewski, eines russischen Schriftstellers. Genau, danke. Dostojewski hat ein Buch verfasst, um das genau in dieser Thematik drin geht. Da geht es darum, dass einer jemand umbringt und dann irgendwann mal merkt, ich habe was verkehrt gemacht. Und dieser ganze Prozess in diesem Buch beschrieben wird, bis er zur Umkehr kommt im Knast. Anerkennung der Schuld ist der erste Punkt, den David in der Vorrede drin benennt. Er anerkennt seine Schuld, die er begangen hat. Aber wir dürfen bei dieser Schuld nicht stehen bleiben. Er will bei dieser Schuld nicht stehen bleiben. Und so erkennen wir auch diesen ersten Gedanken, die Notwendigkeit der Sühne. Gott sei mir gnädig, ich hoffe, ihr könnt es lesen, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich gründlich von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen, meine Sünde ist immer da vor mir. Die Notwendigkeit der Sühne ist deshalb notwendig, weil ein Prozess in David in Gang kommt. Er erkennt, dass er einen gnädigen Gott braucht. Dass er erkennt, dass er einen barmherzigen Gott braucht. Er erkennt, dass er einen gütigen Gott braucht für sich. Und er erkennt die Größe seiner Schuld. Das ist ein Prozess, der in uns beginnt, in uns arbeitet. Und das Ziel ist, dass wir unsere Schuld erkennen in all ihrer tiefen Dimension. Wasche mich gründlich von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen. Ich erkenne, was ich falsch gemacht habe, und meine Sünde ist mir immer vor Augen. Die Erkenntnis Gottes zeigt mir immer die Schuld, die ich begangen habe. Ganz egal, ob andere an mir schuldig geworden sind, wie bei Thorsten Hartung, oder ich selber an anderen schuldig geworden bin, im viel, viel größeren Maß. Weil ein Prozess in Gang kommt, der mich verändern will. Die Notwendigkeit der Sühne hat ja etwas mit Leistung zu tun. Ich muss mich aber, wenn ich diese Sühne, diese Reue erbringen will, muss ich erstmal erkennen, wo stehe ich. Und dann muss ich erkennen, oder erkennt David, an dir allein habe ich gesündigt. Obwohl David sich diese Frau genommen hat, obwohl David diesen Mann umgebracht hat, stellt er fest, ich habe nicht letztendlich an anderen gesündigt, ich habe letztendlich an Gott gesündigt. Weil Gott gesagt hat in seinem Gesetz, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, ist letztendlich diese Schuld da, dass ihr erkennt, dass ich vor Gott allein gesündigt habe. Was in deinen Augen böse ist, auf dass du Recht behältst in deinem Spruch und dein Urteil unangefochten bleibt. Siehe, ich bin in Schuld geboren. Er erkennt, dass er Sünder ist. Er will nicht damit sagen, dass seine Mutter Sünderin ist, aber er ist in Schuld geboren im ganzen Maß. In seiner ganzen Lebensweise ist er Sünder. Du freust dich über Wahrheit, steht hier. Gott freut sich, wenn du erkennst, ich stehe jetzt an dieser Stelle. Gott liebt das im Grunde genommen. Er freut sich über die Wahrheit im Innersten, wenn ich das erkenne, dass ich Sünder bin. So lehre mich auch dort weise zu sein. Weise zu sein, auch weise zu handeln. David hat vor Gott gesündigt. Deshalb ist die Sühne notwendig. Ich und David muss erkennen, dass ich letztendlich vor Gott schuldig werde. Natürlich an Menschen, aber in Hauptsache werde ich vor Gott schuldig. Die Notwendigkeit der Sühne. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasch mich, dann bin ich weißer als Schnee. Lass mich wieder Fröhlichkeit und Freude hören, dann jubeln die Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden und lösche meine ganze Schuld aus. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz, erneuere in mir einen festen Geist. Das war das erste Lied, was wir heute gesungen haben. Das war das, was wir gesungen haben, dass wir ein erneuertes Herz bekommen in unserem Leben. Ich möchte mit euch zwei Wörter betrachten. Einmal das Hyssop. Was ist Hyssop? Weiß das einer? Bitte? Ein Gewürz, eine Pflanze, okay. Was macht man damit? Kommt in die Suppe oder auf Schnitzel. Und das andere Wort heißt in Vers 10, schaffe mir, schaffe. Das ist Hyssop. Wächst so an den Mauerhängen raus, ist so ein dichtes Gewächs, zählt zu den Heilkräutern tatsächlich. Weiß nicht, ob man es essen kann, keine Ahnung. Wozu wird Hyssop gebraucht? Es wird zum Besprengen gebraucht. Gerade in der Bibel lesen wir viel von Hyssop, dass Hyssop verwendet wurde, aber in kultischen Handlungen nimmt der Hohepriester Hyssop in Büscheln und besprengt die Aussätzigen mit Wasser. Zum Zeichen, dass sie wieder an der Gemeinschaft teilnehmen können. An geheilten Aussätzigen nimmt der Hohepriester ein Büschel Hyssop und sprengt Wasser über die ehemals Aussätzigen. Es wurde auch dazu benutzt, um die Türpfosten in Ägypten kurz in der Nacht vorm Auszug mit dem Blut des Lammes, der geschlachteten Lämmer, die Türpfosten zu bestreichen. Ein Sinnbild dafür, dass der Engel des Herrn an den Häusern vorbeigegangen ist und dass nur die Häuser bestraft wurden, wo die Kinder gelebt haben, die sind dann getötet worden. Da hat man das Hyssop verwendet. Und das dritte Mal, wo ich Hyssop entdecke, es gibt vielleicht mehrere Möglichkeiten, was wurde gemacht für Jesus Christus am Kreuz? Weiß das noch jemand? Es wurde ein Büschel Hyssop in Essigwasser getunkt und man hat es dem Herrn Jesus Christus zum Trinken vorgehalten. Es ist ein Zeichen damit, dass auch er als vollständiges Lamm Gottes entsündigt vor Gott treten kann. Jesus Christus hat diesen bitteren Essig getrunken und mit ihm im Grunde genommen alle Schuld der Welt, alle Sünden, alle Schuld der Welt gesühnt. Er ist das perfekte Opfer, das Unschuldige, dieses Opfer, das perfekt ist. Das nächste Wort, das Schaffen, heißt Bara. Und es wird dort verwendet, wo es um Erschaffung geht. Etwas Neues erschaffen. Und es wird nicht viel gebraucht in der Bibel. Es wird immer dann gebraucht, wenn es um die Schöpfung geht. die Jesus Christus geschaffen hat. Eine Schöpfung auch aus dem Nichts. Es ist erstmalig, es wird erstmalig erschaffen. Und genau das verwendet David jetzt in diesem Moment. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Nochmal, entsündige mich mit Hyssop, wasch meine Sünde komplett rein. Und das tut nicht David. Das ist keine Handlung, die von David ausgeht, sondern es ist eine Handlung, die von Gott ausgeht. Wenn du mich entzündigst mit Hyssop, wenn du mich berührst damit, dann werde ich rein. Dann werde ich sogar weißer als Schnee. Und Schnee oben in den Alpen, da ist schon weiß. Da kann man nichts mehr draufsetzen, da kann man nichts mehr toppen. Aber David erkennt, wenn du mich entzündigst, Vater im Himmel, mein Gott, dann werde ich weißer als Schnee. Dann werde ich reiner als Schnee. Und dann kann ich auch wieder diese Freude in meinem Herzen haben. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und lösche meine ganze Schuld aus. Es ist eine Handlung, die David Gott zuschreibt. Er erkennt, dass er die Größe der Schuld nicht mehr tilgen kann. Es ist etwas passiert, das über sein Maß hinausgeht, aber er erkennt den, der es tun kann, Gott selber. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz, erneuere in mir einen festen Geist. Das ist auch immer wieder mein Wunsch, wenn es mal wieder daneben ging. Weil Gott nur Neues schaffen kann. Gott schafft in mir ein neues Herz und gibt mir auch einen neuen, gewissen, festen Geist. David ist ein mit Gott Versöhnter, weil er weiß, dass Gott ihn nicht vertreiben wird aus seiner Nähe und dass er ihn nicht seinen Heiligen Geist nimmt. Interessanterweise, sein Vorgänger, Saul, da wurde der Geist genommen. Aber bei David bittet, dass er diesen Heiligen Geist behalten darf, dass er ihn nicht verliert, weil es Saul selber so gegangen ist. Und im Grunde genommen steht auch David in dieser Gefahr oder könnte in dieser Gefahr stehen, dass Gott ihn verstößt. Aber David bittet darum, dass er erkennen kann, dass er weiß, dass er in der Nähe Gottes bleiben darf. Und über das hinaus sagt er dann von sich selber, ich will die Übertreter deine Wege lehren. Das, was ich falsch gemacht habe, das will ich euch weitergeben. So sagt er es. Das will ich denen weitergeben, die selbst in dieser selben Lage gewesen sind wie er. Schon steil, was er da angestellt hat und dann dazu den Mut dazu hat, dazu zu stehen. Überlegt euch mal, das ist ein König, der, sagen wir mal, Jürgen Klopp des Fußballs. Und er hat die Traute, sich dahin zu stellen, das zu sagen, was ihn trifft, was ihn betroffen hat, wo er versagt hat. Er sagt, ich bin im Grunde genommen schlimmer als ihr. Aber damit ihr erkennt, dass ihr trotzdem eine Chance habt, zeige ich euch das, was ich angestellt habe. Aber ich weiß auch, dass ich einen guten und vergebenen, barmherzigen Gott habe. Er hat mich nicht aus dieser, sagen wir mal, Situation entlassen und hat mir so schön drüber gestreichelt. Ja, ist ja gut, kommt ja mal vor. Er hat in David einen Prozess in Gang gesetzt, dass er sich verändert, dass er sich erkennt, aber dass er auch erkennt, ich habe einen Gott, der mir vergibt, der mich nicht aus meiner Schuld herauslässt, nicht aus dem herauslässt, was ich getan habe, aber der mich zu einem guten Ende, zu einer Gewissheit wiederbringt. Und dass ich dann auch in der Lage bin, es anderen mitzuteilen. Weil Gottes Gegenwart mich zur Gewissheit, Freude und zum Zeugnis führt. Und ich denke, wenn wir heute Morgen jetzt zusammensitzen, erzählt aus eurem Leben, wie ist es euch ergangen? Ich glaube, wir werden vieles erkennen, wo wir auch uns in David erkennen, was er getan hat. Aber wo wir uns gegenseitig auch wieder den Mut machen können, dass wir sagen können, mir ist Vergebung widerfahren. David, ein mit Gott versöhnter, so heißt es: Herr, nimm die Blutschuld von mir, du Gott meines Heils, dann wird meine Zunge deine Gerechtigkeit rühmen. Löse mir die Zunge, Herr, dass mein Mund dein Lob verkündige. David ist an einen Punkt angekommen in diesem Gebet, in diesem Prozess, der hat über, sage ich jetzt mal, anderthalb Jahre vielleicht gedauert. Von dieser Beginn der Schuld zum Eingestehen, auch die Konsequenzen, die er tragen musste. Das Kind, das geboren wird, ist gestorben. Er muss mit einer, oder lebt dann mit einer Frau, mit der Batseba, dann zusammen. Er nimmt sie zu seiner Frau und auch muss mit ihr zurechtkommen. Auch das muss aufgearbeitet werden in dieser Ehe. Das ist nicht so einfach. Und auch diese Blutschuld, dass er jemanden umgebracht hat, steht ja noch über ihm. Es kann ja sein, dass noch Verwandten da sind. Es ist ja ein Hethiter gewesen, es war nicht mal unbedingt einer aus dem Volk Israels, Uriah, der Hethiter. Aber ich weiß nicht, wie er dazugekommen ist, es ist denn jemand Fremdes, der von außerhalb David nachfolgt. Es könnte ja sein, dass noch jemand da ist, der eine Rechnung offen hat mit David. Und deshalb bittet er, das legt er in Gottes Hände, nimm meine Blutschuld von mir und errette mich aus dieser Situation. Und er möchte nichts anderes als das nur seinem Volk mitteilen, weil Gott wirklich frei macht. David, ein mit Gott versöhnter. Schlachtopfer gefallen dir nicht, ich hätte sie dir gegeben. Wenn der Nathan heute an diesem Morgen vor David getreten wäre und hätte gesagt, ja du, ich hätte da ein Projekt mit irgendeinem, im Tempel müsste mal wieder ein Anbau gemacht werden. Ich glaube, David hätte an diesem Morgen seinen Geldbeutel aus der Tasche geholt. David hätte diese Schlachtopfer gerne gegeben. Schlaf ja zur Zeit recht schlecht, es drückt mich immer noch ein bisschen im Hinterkopf da, diese Geschichte mit dem Uriah. Aber David sagt dann, dieses Opfer, diese Art von Opfer gefallen mir nicht. Und das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Das heißt nicht, dass wir ständig in Sack und Asche gehen müssen, aber diese innere Haltung haben müssen, ja Herr, du hast recht. Dann kommt noch ein Satz, tu Ziel und Gutes. Er denkt nicht mehr nur an sich allein, er denkt auch an die Stadt. Und er wird sich, nennt auch dieses richtige Opfern. Es kommt darauf an, die innere Haltung zu haben zum Opfer. Dann wird man Stiere opfern auf dem Altar, da wird man richtige Opfer veranstalten oder geben, wenn man die richtige Einstellung dazu hat. David, ein mit Gott versöhnter, Sühne, sie zerbricht, sie führt aber zur Freude. Schuld bedrückt, das können wir hier in diesem Bild sehen, aber ich kann zu meiner Schuld stehen. Sühne befreit, denn es kommt ein Prozess in Gang. Nicht von heute auf morgen, nicht von einer Sekunde auf die andere. Wir erkennen, dass wir vor Gott sündigen. Letztendlich sind wir vor Gott, werden wir vor Gott schuldig. Aber nur Gott kann Neues erschaffen. Und wir werden mit Gott versöhnt. Und damit befreit Gott zu neuem Leben. Und Sühne zerbricht und führt aber zur Freude. Ich möchte euch das Ende von Thorsten Hartung nochmal mitgeben. Ich habe dazu einen Videoclip euch mitgebracht. Das ist aufgenommen aus der Sendung Fenster zum Sonntag. Es ist ein Interview in einem Autohaus, in dem lauter teure Autos stehen, die er früher geklaut hat. Er hat keinen Bart mehr, wie zu Anfang dieses Bildes. Aber er erzählt ein bisschen, wie es ihm gegangen ist. So hängen geblieben, einmal Gott, wenn es dich gibt. Wenn du noch nie diese Beziehung zu Gott gefunden hast, dann stell ihm einfach nur diese Frage. Gott, wenn es dich gibt, dann. Und dann füge vielleicht etwas ein, was dich bedrückt. Dann hilf mir oder dann zeig dich mir. Gott, wenn es dich gibt, du wirst die Erfahrung machen, er wird es tun. Erschreck nicht dabei. Das andere ist, was war es jetzt nochmal, das habe ich vergessen. Diese Stelle, wo er dann sagt, dass er verrückt wird. Verrückt. Nicht verrückt im Sinn von, er ist doof oder er hat es jetzt nicht mehr geschafft, sondern man wird verrückt. Verrückt, weggerückt, auf einen anderen Platz, auf eine andere Sichtweise. Und das ist das, was dann auch geschieht, wenn man so eine Hypothek, so eine Last mitgenommen hat. Es fällt alles zusammen. Es gibt ein neues Leben. Du wirst zu einem neuen Leben verrückt. Nicht entrückt, verrückt. Und das macht frei. Und mein Wunsch ist für euch, für heute Morgen auch das zu erkennen, selbst wenn die Schuld, die du begangen hast, vielleicht noch größer ist als die von David. Es gibt Hoffnung. Und diejenigen, die mit David nicht konkurrieren können, da möchte ich einfach sagen, sei nicht zu stolz, wenn es dir mal wieder in die Hose gegangen ist. Es wird immer passieren. Aber komm zurück, tu das, was David sagt, steh zu deiner Schuld. Stehe zu deinem Versagen und lass Gott das tun, was er kann, nämlich in dir wieder ein reines Herz schaffen. Das wünsche ich euch heute Morgen. Das wünsche ich euch für all die ganze Woche und alles, was noch an Zeit vor uns liegt. Amen.